Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Und ich kann es eigentlich gar nicht glauben, 113 Episoden und wir produzieren diesen Podcast schon seit 5 Jahren. Norbert, hättest du es gewusst, ohne auf den Kalender zu gucken?
Also bei mir poppt immer so eine Erinnerung auf, wieder ein Jahr geschafft im Innovation Podcast. Und so war es jetzt im Oktober auch wieder, weil tatsächlich unsere erste Episode war Ende September, ist die erschienen, 2020. Und 5 Jahre später sitzen wir hier. Unglaublich.
Ja, und wir freuen uns natürlich, dass noch immer so viele unseren Podcast hören. Und wir dürfen an der Stelle verraten, Norbert, wir haben den ja auf 10 Jahre angesetzt, richtig?
Ja, Minimum. Also es ist ja die Vorgabe gewesen von unserer Marketingleitung. Und das müssen wir jetzt irgendwie erfüllen, ob wir wollen oder nicht.
Jetzt würde der ein oder andere sagen, ja Moment mal, nach 100 Episoden ist die Geschichte der Zerspanung doch schon hinlänglich erzählt. Würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, nee, da haben wir schon noch ein paar Themen, die wollen wir gerne machen?
Also tatsächlich ist es so, dass wir ja an der neuen Staffel mittlerweile schon arbeiten und schon einige Recording-Termine vereinbart haben. Und ja, da stehen auf jeden Fall jetzt schon wieder 8 bis 10 Folgen ins Haus.
Ja, der Norbert, unser Produzent, der überrascht mich ja immer mit neuen Themen, mit neuen Gästen und ich freue mich da immer drauf. Und er hat mir gerade schon mal so einen kleinen Sneak Peek gegeben, was es alles gibt. Ich guck da mal rein. Also wie bearbeite ich Hydraulikkomponenten bestmöglich? Das hast du schon auf dem Tapet.
Ganz genau. Ja, da ist das Recording, wird auf jeden Fall heuer noch stattfinden.
Okay, was planst du noch? Verrat uns ein bisschen was.
Also wir haben natürlich zum Thema E-Mobilität noch eine Folge geplant. Da geht es auch um gewisse Bauteile, die wir mit unseren Werkzeugen eben perfekt bearbeiten können. Wir haben aber auch noch andere Geschichten, wie zum Beispiel in 90 Sekunden zum idealen Werkzeug finden. Das ist auch ein neues Digitaltool. Mhm. Was gibt's noch? Wir machen noch einen Abstecher in die eigene Produktion und gucken uns mal an, wie so eine Wendeschneidplatte überhaupt entsteht. Und zum Thema Forschung und Entwicklung gibt's immer wieder neue Themen. Jedes Jahr gibt's da spannende neue Innovationen, über die wir da eben sprechen können. Und eine davon werden wir dann auf jeden Fall in der neuen Staffel auch wieder präsentieren.
Bin ich mir gar nicht so sicher, Norbert, weil der Uwe, der spricht ja gar nicht so gerne aus dem Nähkästchen. Immer wenn er irgendeine Innovation in der Schublade hat, dann muss man die da wirklich rausarbeiten. Ist er da ein bisschen offener mittlerweile?
Naja, das sind andere Gäste, die wir da jetzt einladen. Die sind dann vielleicht ein bisschen gesprächiger. Muss man mal gucken.
Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Jetzt haben wir uns ja was ganz Besonderes vorgenommen. Wir haben miteinander gesprochen. 5 Jahre Ceratizid Innovation Podcast. Dieses Jubiläum wollen wir feiern, denn wir haben natürlich ein paar Highlight-Episoden in diesen mittlerweile 113 Episoden, die wir beide total spannend finden. Und jeder, der viel Podcast hört, weiß ja, andere machen es auch. Es gibt immer so schöne Classic-Episoden.
Genau.
Und haben uns gedacht, wir machen auch 1, 2 Classic-Episoden. Was hast du dir vorgenommen, Norbert?
Also Classic-Episoden sind generell spannend, weil bei 113 Episoden, die wir haben, könnte ich mir vorstellen, wenn neue Hörer dazukommen, dass die nicht unbedingt alle 113 von vorn bis hinten durchhören.
Und warum nicht?
Das machen die vielleicht sogar noch irgendwann, aber sie wollen ja vielleicht auf spannende Episoden stoßen, die sie so einfach nicht gefunden hätten. Und deswegen dachte ich mir, für jedes Jahr dieser 5 Jahre picken wir uns pro Jahr eine Folge raus, die für uns ein besonderes Highlight war, aus irgendwelchen Gründen.
Ja, ich bin ja, was so das Erinnern angeht, da musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Aber wenn du mir da so ein bisschen Anschub gibst, dann,
dann
komme ich auch wieder ins Thema. Und ja, ganz richtig, also würde man die 113 Episoden hören wollen, müsste man ja auch ungefähr 100 Stunden Zeit mitbringen.
So ist es. Genau, und das wollen wir jetzt natürlich ein bisschen vereinfachen für also einen niedrigschwelligen Einstieg in unseren Podcast. Und an eine Folge, ich glaube, da erinnern wir uns beide noch sehr, sehr gut dran. Das wird dann auch gleich die erste Classic-Episode sein, nämlich auch die Nummer 1, unser erster Podcast.
Wirklich?
Ja, mit dem Bernd Ivanov. Du erinnerst dich, der hat doch irgendwas mit Bike gemacht.
Ja, na genau. Also das Phrase-Bike ist immer noch Gesprächsthema. Wir haben Bernd ja zwischenzeitlich auch nochmal in Paris getroffen, da haben wir da auch nochmal drüber gesprochen. Und er selber freut sich immer noch, dass er der Erste war, der bei uns im Podcast war. Hat er natürlich auch verdient, weil aus dem Vollen ein Aluminium-Downhill-Mountainbike zu fräsen, ist schon was Besonderes. Und wir dürfen an der Stelle auch zugeben, wir wussten ja auch noch gar nicht so richtig, was auf uns zukommt. Wie machen wir das? Wir haben das Ganze remote, glaube ich, aufgenommen.
Genau, ich war beim Bernd, also bei dem Kunden, ein Anwender eben im Bereich Zerspanung und habe mit ihm da mein Podcast-Equipment aufgebaut und du warst ja remote zugeschalten. Und ich weiß noch, es war super spannend, aufregend, weil durfte nichts schief gehen. Der Kunde selber, der Bernd, der war auch sehr aufgeregt, war ja auch für ihn das erste Mal, für uns alle.
Genau. Und dann ist die, sage ich jetzt einfach mal, super gelungen. Wir hatten tolles Feedback. Das war ein toller Start in die Podcast-Reihe bei Ceratizid.
Absolut.
Aber der Bernd war natürlich auch ein dankbarer Podcast-Gast, muss man sagen. Der hat gerne erzählt. Der ist total intrinsisch motiviert. Der macht die ganze Sache mit Herzblut. Und ich verfolge ja das Thema Phrasebike seitdem auch ganz intensiv. Mittlerweile bei Downhill-Weltmeisterschaften und World Cup-Rennen gibt es tatsächlich dann Fahrer, die im professionellen Bereich so ein Bike fahren.
Ja, absolut. Es gab sogar auch den einen oder anderen Sieg, den er da erfahren hat. Ich habe das mal kurz nachrecherchiert. Da gibt es zum Beispiel den Simon Maurer, der hatte auch einen dritten Platz mal belegt bei so einer Meisterschaft. Oder auch die Marlena Rieger, die ist auch in dem Phrasebike-Team jetzt mit dabei und hat den Downhill Cup 2025 in Willingen sogar mit Bestzeit gewonnen. Also man hat gesehen, dass das Phrasebike anscheinend seinen Zweck mehr als gut erfüllt. Und da sind wir irgendwie auch stolz als Ceratizid, dass dieses Bike eben auch mit unseren Werkzeugen entstanden ist. Und mittlerweile muss ich auch sagen, es gibt ja unsere Freunde von Open Mind, die CAD-CAM-Software-Lösung Hypermill auf dem Markt haben. Und der Bernd Ivanov, der nutzt eben auch Hypermill, um diese ganzen Phase-Zyklen für das Phase-Bike zu programmieren. Und da gibt's auch ein paar ganz schicke Videos auf YouTube, habe ich schon gesehen. Also schöne Grüße an der Stelle.
Okay, packen wir auf jeden Fall auch gerne in die Shownotes. Und für alle, die jetzt mit dem Phrasebike so gar nichts anfangen können, gibt's dann auch nochmal einen Link zum Bernd, dass ihr euch das mal anschauen könnt in den Shownotes. Norbert, ich würde sagen, es ist Zeit mit der ersten Classic-Episode, also die ist ja Classic, mit der ersten Episode zu starten. Für alle, die das Phrasebike und Bernd Ivanov noch nicht kennengelernt haben, würde ich sagen, gehen wir jetzt ganz frisch, ohne Intro, direkt rein ins Thema. Viel Spaß mit Bernd Ivanov und seinem Phrasebike. Let's go. Wir sind bei dir in der Werkstatt, oder?
Ja, im Büro und gleich daneben ist die Werkstatt.
Und bei dir ist in Lossa heute auch richtig Trubel, hat man mir gesagt. Die Kollegen von Ceratizid sind heute mit einem großen Team zu dir gekommen und das nicht ohne Grund.
Das nicht ohne Grund. Das ist schön, einmal was anderes zu haben und zu machen.
Was ist heute schon so passiert vor unserem Podcast?
Also wir haben schon ein Interview geführt mit zwei Kameras und ich musste da Rede und Antwort stehen. Aber ich denke mal, ich habe alle Fragen gut beantwortet und sie waren sehr zufrieden mit mir.
Ja, und ich habe auch noch die ein oder andere Frage an dich, denn wir wollen heute über dein Phrasebike F160 sprechen. Ich habe mich da schon so ein bisschen schlau gemacht. Das ist ein großer Erfolg. Ich habe viele tolle Berichte darüber gelesen und habe noch die ein oder andere Frage. Mhm. Bevor wir aber ins Thema gehen, in unserem Podcast starten wir immer mit unserer Schnellfragerunde. Ich habe einige Fragen an dich. Das sind immer so A-B-Fragen, wie beispielsweise Berge oder Strand. Dann sagst du Strand und eine kurze Erklärung. Okay, bist du bereit?
Bereit.
Dann legen wir los.
Jo.
Erste Frage, fräsen oder drehen?
Fräsen, weil ich komme vom Fräsen und deshalb immer fräsen.
Elektro oder Verbrenner?
Elektro, selbstverständlich. Ich habe ein Elektroauto.
Stahl oder Aluminium?
Aluminium. Weil Aluminium ist nicht so werkzeugintensiv. Die Werkzeuge halten länger. Kostenfaktor.
Okay. Schruppen oder schlichten?
Schruppen ist mehr Action.
Pizza oder Pasta?
Pizza.
Da muss man nicht viel sagen.
Weiß nicht warum.
VHM oder HSS?
VHM, weil die Werkzeuge eigentlich besser sind. Da ist mehr Action.
Hotelurlaub oder Roadtrip?
Roadtrip, weil wir sind Wohnmobilfans.
Trocken oder Nassbearbeitung?
Nass, weil trocken tut irgendwie weh, finde ich. Der arme Fräser.
Und jetzt bin ich gespannt, Bier oder Wein?
Bier, selbstverständlich.
Können wir so stehen lassen. Fußball oder Motorsport,
Bernd? Fußball, weil ich selber Fußball spiele.
Vorschub oder Schnitttiefe?
Vorschub. Es sieht schöner aus, weil mehr Action in der Maschine ist.
Und jetzt bin ich gespannt. Fahrrad oder Auto?
Fahrrad.
Das musst klar. Du jetzt sagen.
Nein, das ist so.
Alright, dann danke ich dir erstmal für die Schnellfragerunde. Jetzt haben wir schon einen schönen Überblick, was deine Person angeht. Wir wollen aber noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Stell dich doch mal ganz kurz vor, was du so machst, wer du bist und was du eigentlich üblicherweise produzierst, wenn du keine Fahrräder produzierst.
Also vor 14 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht in meinem kleinen Heimatort und produziere seitdem irgendwie immer mit der Autoindustrie. Nicht direkt für die Autos, halt Vorrichtungsteile, dann Maschinenbauteile, Einzelteilfertigung, hochgenaue Teile. Wir haben auch eine 3D-Messmaschine, wo wir das alles dann kontrollieren können. Das war bis jetzt meins, was ich halt in den ganzen Jahren gemacht habe und vor 2 Jahren halt mit dem Projekt Fahrrad begonnen hatte.
War das denn aus dem Grund, ist dir langweilig geworden mit den
Richtig.
Anderen Projekten?
Richtig.
Und wie ist das auf dich zugekommen? Hattest du schon immer die Idee, ein Fahrrad zu produzieren? Wie kam es dazu?
Also ein Fahrrad produzieren, die Idee hatte ich eigentlich nie. Aber du sagst schon, das ist halt dieser Aspekt, wenn irgendwas Routine wird oder langweilig wird, dann muss ich mir irgendwas Neues einfallen lassen. Und so kam vor 2 Jahren eine Firma, die in der Nähe ist, die MIFA, auf mich zu. Ich sollte mit ihnen ein Projekt zusammen machen, konstruktiv und auch Prototypen fräsen. Und das Konstruktive hatten wir erledigt und hatten schon die ersten Prototypen auf der Maschine. Dann kam die Info, halt, die Firma ist insolvent, sofort aufhören. Ja, und dann stand ich halt da mit meinen Ideen und meinem Know-how, was ich mir erarbeitet habe und dachte mir, ja, warum eigentlich nicht? Warum machst du nicht selber ein Fahrrad? Recherchen geführt und festgestellt, dass so ein CNC gefräster Rahmen eigentlich noch nie richtig auf dem Markt Erfolg hat oder hatte. Da Fräsen für mich nur in Frage kam, weil ich habe ja die Maschinen da, hatte ich mir dann das Wissen angeeignet, dass ich sowas machen kann. Und habe ich mir natürlich auch das schwierigste Thema ausgesucht, den Viergelenker. Der Hinterbau ist ja dann mit das Schwierigste. Aber das war auch interessant, einfach zu lernen und zu begreifen, wie funktioniert das. Ich hatte das Thema auch total unterschätzt, weil ein Fahrrad, dachte ich, kann nicht so schwierig sein, aber war es denn doch. Und war natürlich auch noch mehr Motivation, noch mehr tief an das Thema einzusteigen und einfach mir zu zeigen, mir zu beweisen, dass ich das kann.
Bist du denn selber passionierter Biker? Wusstest du direkt, wovon du sprichst? Kanntest du dich mit den Rädern aus?
Gar nicht. Ich fahre vielleicht mal von der Arbeit nach Hause mit dem Fahrrad, aber die Kilometer kann man zählen, die ich bis jetzt Fahrrad gefahren bin. Mir ging es eigentlich um dieses Technische. Das hat mich motiviert und das hat mich gereizt, dieses technische Thema einfach zu begreifen. Wie funktioniert das und wie kann ich das machen, dass es wirklich gut ist?
Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen. Es ist das Phrase Bike, ja. F160. Ein sehr schöner Name, wie ich finde. Wie kam es zu der Namensgebung? Lag eigentlich schon fast nah oder habt ihr lange geknobelt?
Das war lange. Es war ein längerer Prozess. Ist mir selber nicht eingefallen. Ist mein erster Testfahrer, den ich hatte, ein Profi. Und dem ist der Name eingefallen. Das soll sozusagen F-Race. Also F steht für Fräsen und Race für Rennen, logisch, schnell. Und dann spricht man das halt so aus wie Fräs, also als Fräsen, aber eigentlich ist der Name F-Race.
Richtig. Perfekte Name für das Produkt.
Im Wortspiel sozusagen.
Für unsere Zuhörer, könntest du das Bike mal beschreiben? Ist es eher ein Roadbike? Ist es ein Mountainbike? Wie sieht das aus?
Also es ist ein reines Enduro. Das heißt, wir haben 160 mm Federweg. Es ist gebaut für gerade Strecken und bergab. Bergunter zeigt das Bike seine ganzen Stärken. Weil wir haben ja das Problem mit dem Gewicht. Und das war mir von Anfang an klar, dass wir Gewichtsprobleme haben, dass wir nie so leicht sind wie Carbon oder Alurohrrahmen. Und ich musste mir sozusagen diese Strecke Enduro oder Downhill, waren so die beiden Schienen, die ich fahren konnte. Und Downhill war mir zu speziell und deshalb hatte ich gedacht, versuchst ein Enduro-Bike, um einfach dieses Gewichtsproblem zu minimieren. Und hat sich herausgestellt, dass wirklich das Gewicht keine Rolle spielt beim Fahren. Im Gegenteil, die Testfahrer sind alle sehr begeistert von der stabilen Konstruktion und der Hinterbau funktioniert phänomenal.
Von was für einem Gewicht sprechen wir bei so einem kompletten Bike?
Wir sprechen jetzt von ca. 17 Kilo und ein vergleichbares Carbonrad hat ca. 13 Kilo.
Ist noch ein kleiner Unterschied,
ja.
Aber wie du gerade schon gesagt hast, die Testfahrer sind sehr zufrieden. Was sind die Vorteile bei deinem Phrase Bike gegenüber einem handelsüblichen Bike?
Vorteil ist natürlich das Design. Ich muss mich nicht jetzt auf Rohre beschränken, die irgendwo verschweißt sind. Ich kann mir jetzt Strukturen einfallen lassen, was auffällig ist, was man halt von Weitem schon sieht. Und dann halt dieses Material, was ich nehme, dieses Flugzeugaluminium, das ist nicht schweißbar. Und deswegen im normalen Fahrradbau kann dieses Material nicht verwendet werden. Also habe ich den Vorteil, das ist wie, ich sag mal so, wie ein Federstahl. Das Bike gibt extrem viel Feedback durch die Bewegung. Es ist sehr beweglich, aber gibt halt dieses Feedback extrem gut zum Fahrer wieder, sagt mein Testfahrer immer. Er sagt, das dauert nicht lang, da hat man dieses Vertrauen in den Rahmen und in die Struktur, dass man halt sagt, ich traue mir das halt zu, so den Berg runterzufahren.
Du hast gerade schon gesagt, Feedback vom Fahrer, aber es gab auch viel Feedback aus der Fachpresse. Wie wurde über das Phrasebike berichtet? Ich glaube, da kannst du stolz sein, oder?
Also das war wie so ein Ritterschlag. Das Bike-Magazin hat ja den ersten Bericht gebracht und ich musste dem Bike-Magazin versprechen, dass es exklusiv bekommen, das Thema. Und da haben sie natürlich jetzt einen 6-Seiten-Bericht über mein Bike. Wenn man das liest, selbst Leute, die keine Ahnung davon haben, wie er das geschrieben hat, wirklich phänomenal. Das war eigentlich der Türöffner für alles andere. Ich hätte nie mit so einem Feedback gerechnet. Wahnsinn.
Was hat dich denn am Anfang dazu bewegt, das auch wirklich durchzuziehen? Weil du hattest auch in der Familie so ein bisschen Widerstand. Das war nicht die Idee, wo alle gesagt haben, hey Bernd, super, endlich ein Fahrrad.
Ja, da gab es tüchtig Widerstand, weil meine Frau sagt immer, du hast eine Firma, die läuft gut, das passt alles, kümmere dich darum, du hast keine Ahnung von dem Bike. Mein Sohn war noch schlimmer, die Zeitverschwendung und was alles, aber ich habe mich da nicht irritieren lassen, ich habe einfach weitergemacht.
Dann lass uns doch mal an Tag 1 zurückgehen. Das Phrasebike wird aus dem Vollen gefräst. Das ist ja das Schöne daran. Wie beginnt man da? Dann hat man so einen großen Klotz Aluminium, steht davor und muss ja mit irgendetwas anfangen. Was ist der erste Schritt?
Ja, das ist ein Schraubstück einspannen. Das große Teil der Rahmen werden Bohrungen eingebracht, dass ich das auf den Tisch spannen kann. Und dann wird weiter gefräst. Erste Seite, zweite Seite. Und bei den kleineren Teilen wie Kettenstrebe oder Sattelstrebe, dann wird halt ein Schraubstockteil. Es wird ein Schraubstock eingespannt, die erste Spannung. Dann wird eine Vorrichtung gebaut und dann das ist die zweite Spannung in der Vorrichtung aufgenommen und dann halt die zweite Spannung gemacht. Also wer schafft eigentlich jedes Teil mit zwei Spannungen zu fräsen.
Und das Ganze ist recht aufwendig. Wie lange brauchst du jetzt, um einen solchen Rahmen zu fräsen?
Also die genaue Zeit habe ich noch nicht, weil ich bin noch nicht so serienreif, dass ich sage, es läuft halt alles von allein. Wir sind immer noch im Prototypenstatus. Aber meine Schätzungen gehen so auf ca. 60 Stunden.
60 Stunden?
60 Stunden, ja.
Wow. Wie viele Bikes hast du bis jetzt schon gefräst? Sind einige schon unterwegs? Gibt es schon Profifahrer, die Bikes nutzen?
Ja, wir fräsen gerade das vierte Bike. Das allererste wird wohl immer bei mir bleiben. Die Nummer 2 und 3 ist zum Test, gerade jetzt hier, aber ich habe einen Testfahrer im Hessischen und in Wächtersbach. Der fährt für mich und gibt mir extrem viel Feedback.
Ja, man braucht das Feedback natürlich auch, um das Bike dann in die richtige Richtung zu konzipieren. Jetzt hast du gerade gesagt, es dauert 60 Stunden, um diesen Rahmen dann letztendlich zu zersparen. Von was für einem Zersparvolumen sprechen wir da eigentlich?
Kann ich jetzt noch nicht so 100% sagen. Der Rahmen, das größte Teil, wird, sag mal, in mehrere Stücke geschnitten. Da wird sozusagen die Form des Bikes schon grob rausgeschnitten und die Stückchen Material kann ich weiterverwenden. Die kleineren Teile wie Kettenstrebe oder Sattelstrebe oder Umlenkhebel, das wird natürlich fast komplett zersparend. Also die Kettenstrebe wiegt, glaube ich, 20 Kilo Rohmaterial und es bleiben 500 Gramm übrig.
Okay, also ist schon eine ganze Menge, die da letztendlich an Zersparvolumen anfällt. Mhm. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, Prototypen. Irgendwann war dann der erste Rahmen fertig. Dann hast du das Bike zusammengebaut. Bist du dann erstmal eine Runde gefahren oder hast du das dann in die Hände der Profis gegeben?
Ja, logisch bin ich erstmal gefahren. Aber ich habe halt nicht diese Erfahrung, da was rauszulesen aus dem Bike, aus dem Hinterbau, wie funktioniert er. Und das war halt schwierig. Ich wollte oder konnte jetzt nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil ich Angst hatte, dass wenn ich mit diesem Projekt, wenn das nicht gut ist, das Rad oder das Bike, dann zerreißen sie mich. Bevor ich irgendwas angestellt habe, wird mich die Fachpresse zerreißen, war meine größte Angst. Also dachte ich, suchst du ja einen Profifahrer und fährst im Geheimen irgendwo im Wald, wo dich keiner sieht. Und der sollte halt mal fahren. So gedacht, so geschehen. Und bin halt an den herangetreten, auch über Bekannte, der mir das vermittelt hat, den Kontakt. Er sagt, klar, ich bin bereit, mache ich. Und da sind wir nach Ilmenau in ein Waldstück, was ein bisschen weiter abseits war. Und der ist dann halt das Fahrrad hochgeschoben, das Bike runtergefahren, das Bike hochgeschoben, Bike runtergefahren, so circa 10 Mal. Und als er das erste Mal runtergefahren ist, dachte ich, oh, das ist jetzt aber schnell. Und dann beim zweiten Mal dachte ich, nee, das war jetzt, war schnell. Und als er dann vom Rad abgestiegen ist und kam dadurch das Feedback, das war halt, wie gesagt, ich krieg dann immer noch Gänsehaut, da sagte, ja, du kannst stolz auf dich sein. Also so ein Bike zu herzustellen, ich bin schon Räder gefahren von großen Firmen, die gingen bei Weitem nicht so gut wie das. Da läuft es mir immer noch eiskalt den Rücken runter, wenn ich da dran denke. Das war halt ein Moment, was ich niemals, niemals gedacht hätte. Im ersten Versuch schon so ein Feedback zu bekommen, war Wahnsinn.
Absoluter Wahnsinn und das beim ersten Prototyp.
Ja.
Aber es gab sicherlich auch den ein oder anderen Rückschlag. Man muss ja Dinge auch stetig verbessern. Was genau waren die Probleme anfänglich?
Der erste Rahmen, den wir gefräst hatten, die Version 1 sozusagen, war zu leicht. Das heißt, wir haben das Rad zusammengebaut und dann festgestellt, beim Pedalieren ging das Tretlager so weit hin und her, das war nicht machbar. Das habe ich gleich an demselben Tag, haben wir es wieder demontiert und ich mich wieder an den Rechner gesetzt und habe 2 Monate wieder dran gebastelt, den Rahmen zu verbessern. Das war so ein Rückschlag, wo eigentlich, denke ich mal, auch viele aufhören. Und das war halt die Motivation. Jetzt hast du recht.
Und kannst du das denn dann auf dem Papier schon erahnen, ob das funktioniert oder ist das immer Try and Error? Du musst den Rahmen fräsen, dann testest du ihn und weißt dann erst, das und das funktioniert nicht, die nächsten 60 Stunden und wieder fräsen.
Genau das ist das Problem. Als ich den ersten Rahmen entwickelt hatte und das ist ja mein Bauchgefühl irgendwo, das passt so. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man das jemanden gibt, der das in der Software einliest und sozusagen an der Software simuliert das Ganze. Das ist aber eine teure Sache und da bezahlt man schon ein paar 1.000 Euro. Und deshalb dachte ich mir, ja, probier's einfach mal. Und dann beim zweiten Mal habe ich das denn so gemacht, dass ich das stabiler machte, war denn zum Test und zum Belastungstest gibt's ja richtig EFBE zum Beispiel, die Firma, bei der war ich. Die machen da 100.000 Lastwechsel, die simulieren dann sozusagen einen Alterungsprozess von dem Rahmen. Mhm. Und da sind wir dann beim ersten Mal auch durchgefallen. Die Urteile waren zwar gut jetzt von den Testfahrern, aber diesen Test habe ich nicht bestanden. Und dann musste ich natürlich den sauren Apfel beißen, sag mal so, um einfach das in der Software simulieren zu lassen. Die Simulation, das war auch so ein Erlebnis, was ich auch nicht vergessen werde. In der Simulation kam wirklich genau die Stelle raus, die die Schwachstelle war. Also da, wo es wirklich der leichte Anriss war, da war die Schwachstelle. Und wie hat das verbessert? Nochmal den Rahmen zum Test hingegeben und dann haben wir wirklich bestanden.
Und dann warst du dir sicher, das ist jetzt das richtige Design. Und das Design, muss man ganz ehrlich sagen, ist ja auch sehr futuristisch. Mhm. Hast du dir das selber ausgedacht oder hast du da von außen Hilfe bekommen?
Also da habe ich von außen Hilfe bekommen, weil das hätte ich in der Form nicht so ohne weiteres hinbekommen. Und so habe ich dann einen Designer, mit dem habe ich einen Auftrag. Das war eine richtige Auftragsarbeit. Und er hat mir 3 Vorschläge auf Papier gebracht. Und von den 3 habe ich mir dann halt 1 ausgesucht und habe das gefräst.
Kannst du das mal so ein bisschen versuchen, optisch zu beschreiben, wie das Bike aussieht für alle, die das jetzt vielleicht im Netz noch nicht gesehen haben?
Also wir haben diese Fachwerkstruktur, nenne ich es immer, weil es muss ja irgendwo leicht sein, aber muss trotzdem stabil sein. Wie so ein kleines Fachwerkhaus hat ja auch so kleine Balken und Streben drin und diese bilden das Oberrohr und das Unterrohr. Und das Sitzrohr ist dann nicht durchgängig. Das habe ich dann komplett anders gemacht. Das habe ich eigentlich wegfallen lassen, das Sitzrohr. Und habe an der Seite nochmal so 2 Sicheln eingebaut, die die Stabilität dann bringen. Dadurch bin ich natürlich im Design schon ein ganzes Stück weg von dem eigentlichen Rohrrahmen. Und das Auffällige ist halt dieses Sitzrohr, das nicht da ist, dass das halt ein Stück nach vorn gesetzt ist. Und diese Fachwerkstruktur, die das Bike halt extrem auffällig machen.
Ich würde sagen, es sieht eher so ein bisschen aus wie so ein Skelett. Ja, es hat so eine Anmutung. Man kann eigentlich durchgucken und hat so kleine Kammern und also sieht wirklich sehr, sehr futuristisch aus. Hattest du eigentlich direkt eine Idee im Kopf, für welche Zielgruppe das Bike sein soll? Fahre ich damit eigentlich in die Stadt zum Einkaufen oder ist das eher schon der professionelle Anspruch von so einem Bike?
Das wird sich zeigen jetzt, wenn die Leute halt bereit sind, das Bike zu kaufen. Aber eigentlich ist es konzipiell für einen Bikepark gedacht. Das war immer so meine Philosophie dahinter, ein Bike für einen Bikepark. Das heißt, mit dem Lift hoch und dann einfach runterfahren, bergab. Und dann halt dieses Gewichtsproblem halt zu minimieren, was ich vorher schon wusste, dass das auf jeden Fall in die Kommentare, in den Foren auftaucht. Und es war dann auch so das Negative. Aber man muss das Rad fahren, man muss es sehen, man muss das Rad fahren und einfach zu sehen und zu merken, selber zu spüren, wie gut das Rad doch ist. Die Vorteile lernt man einfach nur kennen, indem man es sieht und fährt.
Für alle, die jetzt neugierig sind, gibt es denn die Möglichkeit, dass man das Bike jetzt schon mal testen kann? Kann man zu dir nach Lossa kommen und sagen, hey, ich möchte mal eine Runde fahren?
Selbstverständlich geht, aber wir haben nicht so die Möglichkeiten. Bei uns jetzt hier ist das nicht so gut ausgebaut. Plan ist, dass wir so eine kleine Deutschlandtour machen und dann halt über den Newsletter oder Instagram die Leute halt sozusagen dahin ziehen, dass die da hinkommen an den Punkt, an den Bikepark und dann so ein kleines Event machen, wo die Leute halt fahren können.
Können die es direkt vor Ort testen?
Genau.
Wie ist die Planung jetzt bei euch? Also die Prototypen habt ihr, das Bike, wie du sagst, fährt sich sehr gut. Absolut perfekte Presse. Wann geht's los? Wann geht ihr in Serie?
Also ab 1. August 0:01 Uhr kann das Bike bestellt werden. Und so wie der Zeitplan jetzt ist, ab 1. September kommen dann die ersten Auslieferungen. Es ist natürlich sehr limitiert, die ganze Geschichte, weil aufgrund der 60 Stunden, was reine Maschinenlaufzeit sind, kann ich natürlich nicht in einer Woche 10 Räder herstellen. Geht gar nicht. Obwohl ich die vielleicht auch nicht verkaufe am Anfang. Aber es wird immer sehr exklusiv sein, dieses Bike. Es wird auch eine Nummer eingefräst, welches Bike das ist. Es wird das Datum eingefräst, wann es gefräst wurde und aber der Name auch eingefräst von dem, der es kauft, um einfach nochmal die Exklusivität zu bekommen. Ich gehe mal von maximal 50 pro Jahr aus. Das wäre okay. So das Maximum.
Und einige sind bestimmt neugierig. Kannst du uns so ein bisschen eine Richtung geben? Was muss ich investieren, wenn ich so ein professionelles Bike haben möchte? Gibt es da schon so eine Marschrichtung?
Ja, also der Rahmen, wir stellen ja nur den Rahmen her. Der Rahmen wird ca. 5.000 Euro kosten.
Naja, es geht ja dann einher mit Carbonrahmen und so weiter. Da ist man ja in einer ähnlichen Preisrange dann.
Jetzt kommt auch darauf an, was für Anbauteile, also Komponenten man dran baut. Das ist dann auch entscheidend, wo der Endpreis dann liegt. Also man kann den Rahmen einzeln bestellen und auch dann als komplettes Bike.
Und auf was genau musst du bei dem Fräsvorgang für das Fräsbike achten? Was ist besonders wichtig?
Besonders wichtig sind die Oberflächen. Ich muss halt die Oberflächen richtig schick, weil man kann ja nicht alles in einer Einstellung fräsen. Das heißt, einmal aufgespannt, ein Fräser und der fährt alle Oberflächen ab. Man muss mal das Rad einschwenken und muss mal da einen Hinterschnitt fräsen und so. Und da ist halt extrem wichtig, die Übergänge hinzubekommen, dass der Fräser sozusagen nicht in das andere Fräsbild was vorher schon war, reinfräsen tut. Und da braucht man halt wirklich ganz genaue Maschinen, die halt das kompensieren, dass der Nullpunkt wandert ja beim Schwenken, wandert ja irgendwo in den Raum rein. Und wenn man da eine Maschine hat, die nicht so genau ist, dann entstehen da Absetzer vom Schlichten. Und das sieht dann ganz blöd aus.
Ja, beim Fräsen kommt es natürlich auch auf das richtige Werkzeug an. Welche Werkzeuge hast du benutzt, um das Fräsbike umzusetzen?
Wir arbeiten an Fräsbike mit den Werkzeugen von Cera Tizit und sind damit sehr zufrieden. Wir sind gerade dabei, das Ganze zu optimieren, richtig zu optimieren, weil ich komme aus der Einzelteilfertigung und bestimmte Werkzeuge haben wir eigentlich noch gar nicht im Einsatz gehabt. Zum Beispiel dieser CCR-Fräser, den wir jetzt im Einsatz haben, das ist Neuland für uns. Wir haben die ersten Versuche schon gefräst und ich bin total begeistert, was der kann mit so einer Schnitttiefe, da im kleinen Durchmesser auch. So viel Späne zu machen, ist für mich alles neu und das bauen wir jetzt alles in die Sache mit ein, um dann am Ende eine vernünftige und perfekte Zeit zu bekommen, um das Bike schnell fertig zu bekommen.
Bernd, du verwendest ja die Werkzeuge von Cera Tizit und die Fräser und die haben eine besondere Beschichtung, wir nennen die Dragon Skin Beschichtung. Was hast du für Erfahrungswerte mit unseren Fräsern bis jetzt?
Die Beschichtung an sich haben wir meistens im Drehen bis jetzt gehabt, Fräsen noch nicht so, da sind wir jetzt ganz am Anfang. Aber wie gesagt, die ersten Ergebnisse sind phänomenal.
Bernd, jetzt verwendest du ja unterschiedliche Werkzeuge. Was ist bei der Wahl des richtigen Werkzeugs zu beachten?
Der Einsatzzweck, für was brauche ich das Werkzeug? Wie tief muss ich mit dem Werkzeug ins Material? Und welche Oberflächenqualitäten müssen erreicht werden? Und damit suche ich mir dann halt das entsprechende Werkzeug sozusagen raus.
Was sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Werkzeugen, die du verwendest?
Es gibt immer Werkzeuge, die gut schrubben können, und es gibt immer Werkzeuge, die schlichten können. Und dann gibt es halt auch Werkzeuge, die schrubben und schlichten können. Das ist immer so ein Kompromiss. Reicht das jetzt aus für die Qualität des Endprodukts? Aber gerade diese Dragonskin-Beschichtung bringt eine unwahrscheinlich gute Oberflächenqualität, mit der wir sehr zufrieden sind.
Bernd, du hast uns jetzt einen schönen Überblick gegeben, was die ganze Fertigung angeht, welche Werkzeuge du nutzt und so weiter und so fort. Wenn du jetzt einen Tipp geben könntest an alle, die jetzt vielleicht auch so ein Projekt vorhaben, so etwas umsetzen wollen, was wäre der Tipp?
Ja, mein Tipp wäre, mit professionellen Leuten das zu machen, also mit Leuten, die was verstehen von der Sache. Und halt lernen, extrem viel lernen, sich nicht von Rückschlägen zurückschlagen lassen, einfach dranbleiben, weiterkämpfen und den Mut haben, das bis zu Ende durchzuziehen. Auch wenn mal eine Kritik kommt von jemand, einfach weiterzumachen und immer dran glauben an das Projekt.
Gibt's denn auch was du anders machen würdest beim nächsten Mal, wenn du nochmal neu anfangen könntest? Hast du da Erfahrungswerte?
Ja, würde ich schon machen, weil am Anfang ist es halt ein Hobby gewesen und ich habe das halt so ganz nebenbei gemacht. Das war nicht schlecht, aber wenn ich jetzt das so sehe, müsste man eigentlich gleich professionell starten. Das heißt, dass man gleich richtig mit Simulation zum Beispiel macht und einfach das besser analysieren, das Ganze, um einfach diese Rückfälle, die ich hatte, die Rückschläge, dass man die umgeht. Aber das ist am Anfang halt schwierig, das so zu sehen, weil man es immer noch irgendwie als Hobby sieht. Jetzt bin ich ja dabei, das auf den Markt zu bringen und da muss man halt das auch doch wirklich professionell machen.
Und du hast auch ein bisschen Unterstützung bekommen, glaube ich. Hat dir der Außendienst denn geholfen bei der Umsetzung des Projekts?
Definitiv. Das ist ja immer so ein persönliches Verhältnis zwischen dem Außendienstler und mir. Es gibt ja viele Hersteller und man kann da in Katalogen wälzen, was für Schnittdaten man nehmen kann, aber diese persönliche Erfahrung von dem Außendienstler ist entscheidend, weil der hat schon mal selber an der Maschine gestanden, der weiß, wie das geht und der weiß, was für Bauchschmerzen man hat. Und einfach die Beratung, die dann kommt, ist extrem glaubwürdig, finde ich. Also da sind wir sehr gut versorgt.
Und wir haben es ja auch gerade schon erwähnt, du kommst eigentlich aus der Einzelteilfertigung. Jetzt soll es in die Serie gehen. Was ist der Unterschied? Was passiert plötzlich?
Beim Einzelteil muss man sich mehr Gedanken machen, wie spanne ich das Teil auf, wo fange ich an, wie mache ich die Vorrichtung und dass das am Ende ein gutes Produkt ist. Und wir sind zu circa 20% haben wir noch Materialkosten im Moment beim Einzelteilbereich. Das heißt, wir machen sehr viel Arbeitsschritte und Arbeitsprozesse und da bauen wir halt manchmal nur einen 5er Bohrer ein und der macht halt nur eine Bohrung. Dann bauen wir das nächste Werkzeug ein und das auch nur einmal verwendet wird in dem Teil. Jetzt ist das ja ganz anders. Jetzt stehen die Werkzeuge fest, die stehen bereit. Und jetzt hat man Zeit, sich zu kümmern. Einfach, wie kann ich schneller und effektiver arbeiten? Was ich vorher zwar auch musste, aber das war nicht das Hauptthema. Und wenn ich im Einzelteilbereich mir Gedanken mache, wie schnell kann ich das machen oder wo kann ich es halt schneller machen, dann verschwende ich auch in Anführungsstrichen Zeit. Und jetzt muss ich sozusagen mit den entsprechenden richtig guten Werkzeugen, hole ich Zeit raus. Und einfach, dass ich am Ende kostengünstiger produzieren kann.
Lass uns noch mal ganz kurz auf das Material kommen, das du verwendest. Du verwendest Flugzeugaluminium. Mit welchen Wendeschneidplatten hast du da eigentlich gearbeitet?
Also normalerweise wird ja im Aluminiumbereich Platten logischerweise für Aluminium verwendet. Aber wir nehmen jetzt auf Empfehlung vom Außendienst, nehme ich jetzt zum Beispiel Edelstahlplatten für das Material. Weil das ziemlich fest ist und die Edelstahlplatten, die haben wir jetzt wirklich schon eine ganze Weile im Einsatz, auch mit anderen Teilen, hat man schon vorher gemacht und da sind wir auch sehr zufrieden. Was unlogisch klingt, ist manchmal auch gar nicht so schlecht oder auch die PKD-Geschichte, dass man einfach mit künstlichen Diamantplatten Aluminium bearbeitet und fast keinen Verschleiß hat, weil der Verschleiß in dem Bereich beim Flugzeugaluminium wird auch schon interessant.
Dann sage ich erstmal an dieser Stelle Dankeschön für diesen Überblick, Bernd. Es war mir eine große Freude. Es gibt noch eine Abschlussfrage in unserem Podcast, die würde ich dir gerne noch stellen und da bin ich sehr gespannt. Bernd, was ist eigentlich dein Lieblingswerkzeug?
Mein Lieblingswerkzeug?
Ja.
Ein großer Schrubbfräser.
Okay, Bernd, das lassen wir so stehen. Ich sage Dankeschön für die Zeit. Danke für die Information. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Phrasebike F160. Vielleicht an der Stelle doch für alle, die neugierig sind, wo findet man die Informationen im Internet, wenn man mehr darüber wissen möchte?
Also die meisten Informationen gibt es auf der Homepage, phrasebike.de oder halt bei Instagram. Da sind Videos, Bilder und alles sehr, sehr anschaulich schon vorhanden.
Und Bernd, wenn ich in der Nähe Lossa bin, dann komme ich vorbei und drehe mal eine Proberunde, oder?
Und wir trinken einen Kaffee.
Okay, ich sag danke, Bernd. Tschüss und viel Erfolg.
Ich danke. Tschüss.
Bis dann. Bye, bye. Das war unser Interview mit Bernd Ivanov und seinem Phrasebike F160. Und ich denke, wir alle sind jetzt ein wenig schlauer, wie man den Rahmen eines Downhill-Mountainbikes aus dem Vollen fräst. Mir selber hat das Gespräch großen Spaß gemacht. Sollte euch unser Podcast gefallen, lasst uns gerne 5 Sterne bei iTunes da oder eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Plattformen. Die Links zum Phrasebike selber und auch zu den Werkzeugen von Ceratizid, die Bernd bei der Produktion genutzt hat, findet ihr in den Shownotes. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und freue mich schon jetzt auf die nächsten Innovationen und die nächste Folge unseres Ceratizid Innovation Podcast. Bis dahin, tschüss und bye bye.